heißt sie ja. Eine Predigtserie über Gebet. So einfach haben wir die Predigtreihe genannt, in die wir heute starten wollen. Die nächsten 6 Wochen werden wir uns mit dem Thema Gebet beschäftigen. Oh, was willst du denn 6 Wochen lang über Gebet erzählen? Warum soll ich mich 6 Wochen lang mit Gebet beschäftigen? Wir wollen uns mit dem Thema Gebet beschäftigen, nicht deswegen, weil wir die absoluten Profis sind. Und ich stehe hier nicht vor euch bei dieser Predigt, weil ich sagen kann, ich weiß alles. Wir stehen hier, und ich stehe hier, und wir predigen darüber, weil wir glauben, dass das ein wichtiges Thema ist, Gebet. Und dass wir darüber uns mit euch Gedanken machen. Nicht, weil wir damit fertig sind, sondern weil wir auf dem Weg sind. Gebet, was ist überhaupt Gebet? Ich habe keine Lust zu beten, lass uns doch einfach nur mal reden. Mit dir, Gott. Gebet hat ganz viele Facetten. Heißt reden mit Gott, heißt hören auf Gott, eben Lieder singen. Es gibt ganz viele Facetten von Gebet. Wir wollen heute in das Thema Gebet einsteigen. Und meine erste Frage, die ich mir gestellt habe beim Thema Gebet, ist, okay, bete ich eigentlich? Drüber reden ist das eine, aber Gebet, bete ich? Und ich habe überlegt, ich habe gesagt, ja, ich bete schon, aber kann ich da noch mehr erfahren drüber? Kann ich noch mehr davon lernen? Und ich habe gemerkt, ja, kann ich ganz sicher. Und ich kann euch sagen, in der Predigtvorbereitung habe ich ganz viel zum Thema Gebet gelernt. Gebet ist etwas, was uns als Kirche auch schon lange begleitet und auch was meine Familie auf dem Weg hier nach Berlin begleitet hat. Und wir haben viele Dinge durchbetet, bevor wir hierher gekommen sind. Und genauso auf dem Weg hier in Berlin, hier bei dem Gemeindebau, das können Ältere schon erzählen, wie oft Gebet eine elementare Rolle dieser Gemeinde gespielt hat. Und auch in den letzten Jahren immer wieder Gebet eine Rolle gespielt hat. Und ich kann euch erzählen, es gibt Dinge, für die wir so lange schon beten und immer wieder davon abkommen, dann wieder neu dran denken und darüber beten und ich sage, okay, das ist mir so wichtig, dafür bete ich. Das Interessante ist, wir können manche Dinge, die wir uns gerne wünschen, nicht selber beeinflussen. Aber wir können dafür beten. Und mich hat die Vorbereitung auf diese Reihe, Kreiszieher, herausgefordert, doch die Entscheidung zu treffen. Ich habe sie getroffen und habe gesagt, ich möchte nicht nachher feststellen, dass ich nicht dafür genug gebetet habe. Ich weiß nicht, ob es einen genug gibt, aber ich möchte alles in meiner Macht tun, intensiv zu beten und wieder neu auch zu sagen, Gott, ich möchte mit dir im Gespräch bleiben. Ich möchte dir die Dinge bringen, die mir auf dem Herzen liegen, weil ich glaube, dass du Wunder bewirken kannst. Theoretisch wissen vielleicht einige von uns, Gebet ist wichtig, aber habe ich schon für die Dinge, die mir wirklich auf dem Herzen liegen, gebetet? Wenn du zurückschaust, vielleicht mal in den Rückspiegel schaust in deinem Leben, gibt es dort Dinge, Lebensbereiche, Beziehungen oder Projekte, wo du sagst, ach Mensch, da habe ich zu früh aufgegeben. Das kennen wir doch alle, oder? Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich Dinge, die mich wirklich beschäftigt haben und ich einfach irgendwann aufgegeben habe zu beten. Und vielleicht ging es mir in der Situation so wie der untere Schürfer, der ganz kurz bevor er den Diamantenschatz gefunden hat, aufgegeben hat. Und vielleicht ist es manchmal auch so, dass wenn wir für Dinge beten, dass dann Gott denkt, so, noch dreimal die Hacke anlegen, dann ist es geschafft. Und wir tendieren aber dazu, frustriert aufzugeben, weil wir sagen, wir haben keine Kraft mehr. Ist es dir vielleicht auch schon mal so im Leben gegangen, ob nun im Gebet oder in anderen Lebenssituationen? Ich möchte uns herausfordern, einfach wieder neu darüber nachzudenken, wo ist es wichtig, dran zu bleiben? Und wo können wir da uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben im Gebet? Für Wünsche, für Träume, für Hoffnung, die wir haben. Die Predigtreihe, die ist inspiriert von einem Buch, das hat Mark Batterson geschrieben, ein Pastor in Washington, D.C., das lautet Der Kreiszieher, kühn beten und Wunder erleben. Das Buch gibt es hinten am Büchertisch, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ein wunderbares Buch, was auch sehr schön begleitet zur Predigtreihe gelesen werden kann. Wir holen uns gleich mal wieder Inspiration aus diesem Buch. Das Buch basiert auch wiederum auf eine Geschichte, beziehungsweise ist angelehnt an, oder der Anlass für dieses Buch ist auch eine Geschichte. Und diese Geschichte handelt von Honi. Honi war ein Mann, der im letzten Jahrhundert vor Christus in Israel lebte. Letztes Jahrhundert vor Christus, das ist so die Oma- und Opa-Generation von Jesus. Er lebte in Israel und Israel litt zu der Zeit unter einer lebensbedrohlichen Dürre. Es hatte Wochen, Monate lang nicht geregnet. Und die Situation war so kritisch, dass die Leute, wenn es nicht wirklich bald regnen würde, es existenzbedrohlich wäre und sie sterben würden. Wäre natürlich schlecht gewesen, ne? So Oma und Opa-Generation von Jesus, wenn sie nicht mehr da gewesen wäre, wäre die Sache mit Jesus auch schwierig gewesen, also suboptimal. Aber das, was noch schlimmer war in dieser Situation, was die Situation so schlimm machte, war, dass das Volk Israel in einer Zeit lebte, in der sie über viele Jahrhunderte, 400 Jahre lang, nicht mehr ein aktives Reden Gottes erlebt haben. Es gab keine Propheten mehr, die sozusagen, wie man das im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel lesen kann, sozusagen die Empfänger von Informationen und vom Reden Gottes waren und das ans Volk weitergegeben haben. Es gab 400 Jahre lang keine Propheten mehr, kein Reden Gottes mehr und keine Botschaft mehr. Die Menschen, die wussten vom Hörensagen noch, ja, da gab es mal früher eine Zeit, wo Gott wirklich geredet hat, aber sie kannten es nicht mehr. Vielleicht ist es so, wie in deinem Leben, wie es vielleicht bei dir 400, gefühlte 400 Jahre her ist, dass Gott zu dir geredet hat, wo du vielleicht mutig im Glauben warst und noch mutige Gebete gesprochen hast. Da war also nun dieser Honi. Dieser Honi war anders als die anderen Menschen. Und die Menschen wussten, dass Honi besonders ist und die Begebenheit erzählt, die Geschichte erzählt, dass dieser Honi außerhalb von Jerusalem vor der Stadt war und die Menschen kamen zu ihm. Honi war ein exzentrischer Mann und er war dafür bekannt, dass er sich weigerte, in diesem Misstrauen gegenüber Gott mitzumachen. Und er sagte, ich glaube weiter daran, dass Gott redet. Ich glaube weiter daran, dass Gott Wunder tut. Und so kamen die Leute nun zu diesem Honi. Übrigens ist die Geschichte im Talmud überliefert. Das ist ein Ergänzungsbuch zum Alten Testament, was die Juden nutzen, die Mishnah. Das ist nicht die Bibel, aber es ist eine Sammlung von Geschichten und Praxistipps, die Rabbiner über die Jahrhunderte zusammengetragen haben, wo sie Auslegungen zur Bibel und zum praktischen Leben niedergeschrieben haben. Das wird auch heute noch gelesen von den Juden. Also, da ist nun dieser Honi. Honi steht draußen vor der Stadt und es kommen ein paar tausend Leute zu ihm. Und sie sagen, Honi, du bist doch einer, der Gott vertraut. Du musst was tun. Honi, du musst beten. Honi, du musst beten, dass es regnet. Stellt euch das mal vor. Ein paar tausend Leute. Honi steht dort als Einzelner. Die Leute gucken ihn alle erwartungsvoll an und sagen, Honi, entweder du betest jetzt oder bereits unsere ganze Generation geht raus. Ein bisschen Druck, oder? Aber Honi fühlt sich auch so gefühlt die letzte Hoffnung der Menschheit. Und Honi überlegt einen Moment und dann sagt er aber, okay, aber bevor ich anfange zu beten, räumt am besten eure Passaöfen rein. Passaöfen, was sind das? Das waren so große Lehmöfen, die draußen hingestellt wurden, wo das Passabrot gebacken wurde. Es scheint die Zeit des Passafestes gewesen sein und die hatten überall diese Öfen draußen stehen. Diese Öfen waren aus Lehm. Ja? Das heißt, wenn es jetzt ordentlich losgerichtet hätte, dann wären die Dinger kaputt gegangen. Also, was sagt Toni? Als erstes, Leute, geht wieder zurück, packt diese Lehmöfen ein, damit die nicht nass werden. So, die Leute laufen zurück und dann kommen sie wieder und sagen, Honi, wir haben es geschafft, alle Lehmöfen drin, jetzt kannst du anfangen zu beten. Honi stellt sich hin und betet. Gott im Himmel, du siehst diese vielen Menschen hier. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, du weißt, dass ich die hingeschickt habe, die Passaöfen schon reinzuräumen. Gott, bitte schenke Regen. Nichts passiert. Ich weiß nicht, was deine Reaktion gewesen wäre, aber meine wäre, ich wäre am liebsten den Boden versunken. Kein Regen. Mir wäre es fast egal gewesen, ob er nun auch irgendwie nur eine Möwe geschissen hätte. Es wäre Hauptsache, irgendwas runterkommt, dass irgendwas runterkommt. Aber es passiert nichts. Vielleicht hätte ich dann gesagt, ach Menno Gott, warum denn nicht? Bitte, bitte lass es doch riechen. Honig ist da ganz anders. Honig holt sich einen Stab und zeichnet einen Kreis um sich herum. In den Sand. Stellt sich in die Mitte dieses Kreises, kniet sich hin und sagt, Gott des Universums, ich werde nicht aus diesem Kreis weichen, bis du deine Kinder mit Regen gesegnet hast und deine Barmherzigkeit über ihn gezeigt hast. Und da stand nun der Honi, oder kniete der Honi, schaute zum Himmel, und in dem Moment fallen die ersten Tropfen. Die Leute um ihn herum fangen alle an zu jubeln, nehmen die Tropfen mit den Händen, benetzen ihren Mund und freuen sich. Nicht so Huni. Huni sagt, Gott, ich habe nicht für ein paar Tropfen gebetet. Ich habe dafür gebetet, dass so viel Regen kommt, dass die Zisternen in Jerusalem wieder voll sind und die Vorräte gefüllt werden. In dem Moment kommt der Regen, ein starker Regen und ein Gewittersturm und es tröst und braust und es wird alles überflutet. Der Boden kann das nicht aufnehmen und die Leute kriegen es mit der Angst. Sie freuen sich auf der einen Seite über den Regen, auf der anderen Seite kriegen sie Angst, dass es so neu geregnet hat. Und was sagt Toni? Gott, ich habe nicht für so einen Regen gebetet, nicht für Gewitter, ich habe für einen Regen deiner Güte, deiner Barmherzigkeit und deiner Fürsorge gebetet. Und in dem Moment fängt es an zu regnen, ein wunderbarer, schöner, langanhaltender, gleichmäßiger, stetiger Regen. Und sagt er, ja genau, für so einen Regen habe ich gebetet. Der Honi hat alles auf eine Karte gesetzt. Und was er erlebt ist, dass um ihn herum die Kinder anfangen zu tanzen, die Älteren sich freuen über das, was Gott getan hat. Gott hatte ein Wunder getan und die Geschichte, die Legende des Kreises hier ist heute Wunder. Was für ein Wunder brauchst du? Ist es ein Wunder in deiner Jobsituation oder Gesundheit? Ist es ein Gebet, ein Wunder, was du dir für deine Familie wünschst? Vielleicht wünschst du dir lange schon Kinder oder einen Partner. Oder du betest für deine Kinder, dass sie Jesus kennenlernen. Du betest für Freunde, die Jesus noch nicht kennen, schon jahrelang. Was ist dein Wunder? Ich möchte uns noch eine weitere Geschichte erzählen, eine zweite Geschichte, die auch mit einem Kreis im weitesten Sinne zu tun hat. Und die Geschichte handelt von Jericho, der angeblich ältesten Stadt der Welt. Und es geht in dieser Geschichte um die Einnahme Jerichos durch das Volk der Israeliten, durch Gottes Volk. Ich habe euch mal ein Bild einer Stadtmauer mitgebracht. Das ist natürlich nicht die Stadtmauer von Jericho, denn die gibt es ja nicht mehr, aber eine ähnliche Stadtmauer. Und ich konnte vor allen Dingen auch ein paar Steine retten. Ich habe ein paar Steine aus Jericho mitgebracht. Für die Altertumsspezialisten und auch, die sehen auch, dass dort unten eben die verschiedenen Zeitalter so zu sehen sind in den Steinen. Also ich habe ein bisschen Mauer einfach mal mitgebracht von Jericho. Dem Volk Israel wurde 400 Jahre vorher angekündigt, dass sie die Stadt Jericho einnehmen werden. Und nun handelt eine Episode von Josua, dem Anführer des Volkes Israel. Und es ist soweit und das Volk Israel steht an der Mauer von Jericho. 15 Meter hoch, in etwa 1,80 Meter breit. Leute haben 400 Jahre lang gebetet, dass das, was Gott verheißen hat, sich in Erfüllung geht. Sie haben es nicht erlebt. Und nun steht dort eine Truppe kampffähiger Männer vor dem Tor, vor den Toren von Jericho, vor der Stadtmauer. Und nun fragen sie sich, so Gott, 400 Jahre hat es gedauert. Wir stehen jetzt hier, kampfbereit vor der Mauer. Wie ist die Strategie? Was machen wir? Und sie überlegen, sollen wir Feuerpfeile schicken oder mit Rammböcken die Tore einrammen? Vielleicht schneiden wir ihnen auch die Wasserzufuhr ab und belagern sie. Gott, was machen wir? Und Josua betet zu Gott und fragt ihn und sagt, Mensch, die Jungs sind heiß, jetzt sag uns, was wir tun sollen. Und wir lesen in Josua 6, Vers 2 und 3 folgendes. Da sprach der Herr zu Josua: Ihr werdet sehen, ich gebe die Stadt und ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt. 6 Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt ziehen. 6 Tage, kampffähige Männer, die jederzeit bereit sind zu kämpfen. Und was sollen sie machen? Einfach um die Stadt ziehen. Toll, total gute Strategie. 2,5 Kilometer ungefähr ging es um die Stadt rum. Das dauerte, wenn die Leute marschierten, etwa eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde latschten sie und sollten sie nun jeden Tag um die Stadt laufen. Na toll, Gott. Aber Gott sagte, nur eine halbe Stunde, danach könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Könnt ihr wieder Barbecue machen oder Karten spielen. Eine halbe Stunde rumlaufen, dann könnt ihr wieder in euer Lager gehen. Jeden Tag, mit einem Mann, eine halbe Stunde. Warum, wird sich wahrscheinlich Josua gedacht haben. Darum, sagte Gott. Und außerdem sagte dann Josua seinen Leuten, Gott hat mir gesagt, ihr sollt dabei auch noch still sein. Wie jetzt still sein? Kein Facebook, kein Social Media, kein WhatsApp, eine halbe Stunde lang ohne Kommunikation, ohne Geräusche, ohne Lärm. Ja, 30 Minuten, keine Ablenkung, kein Lärm, nur Stille. Warum schickt Gott ein Volk, das 400 Jahre auf die Erfüllung einer Verheißung wartet und vor diesen Mauern steht, 6 Tage lang für eine halbe Stunde um die Stadt? Das Schöne ist, die Bibel legt sich selber aus und wir können dort eine Symbolik entdecken. Ich habe dies markiert, 6 Tage lang. 6 Tage lang sollt ihr einmal um die Stadt ziehen. Diese Zahl 6 Tage, die sehen wir in der Bibel schon in der Schöpfungsgeschichte und sie symbolisiert alles das, was menschlich möglich erachtet. Die Zahl 6 ist unvollständig in der Bibel und sie sagt, das ist das Menschenmögliche, das symbolisiert das Menschenmögliche. Sie sollen 6 Tage lang das Menschenmögliche machen. 6 Tage lang meditieren und fragen, was will Gott? Wie will er diese Stadt einnehmen? Und vielleicht haben die Leute in diesen 6 Tagen gedacht, Mensch, die Mauer ist ja doch ganz schön hoch, ne? Ganz schön dick. Wie kommen wir denn da durch? Aber warte mal, wir haben ja schon so viele Sachen mit Gott erlebt. Unsere Vorfahren haben uns erzählt, dass wir durch das Rote Meer gegangen sind. Und Mensch, wisst ihr noch, vor wenigen Wochen, als der Jordan plötzlich trocken wurde und wir durchgehen können, Gott ist schon groß. Vielleicht, na ganz sicher, wird er uns auch in diese Stadt führen. Die 6 Tage waren dazu da, dass die Schlacht im Kopf der Kämpfer gewonnen wird. Sie fand im Kopf der Leute statt. Glaube ich, dass Gott uns diese Stadt schenken kann? Vertraue ich meinen menschlichen Möglichkeiten? Oder richte ich meinen Blick auf Gott? Vertraue ich Gottes Möglichkeiten? In dem darauffolgenden Vers, erster Teil, steht, nehmt die Bundeslade mit. Lasst 7 Priester mit Widderhörnern in der Hand vor ihr hergehen. Auch hier wieder eine Symbolik. Die Bundeslade repräsentierte Gottes Gegenwart. Und Gott sagt ihnen, nehmt die Bundeslade und stellt sie vorne an, damit alle darauf schauen können und sie vorne weggeht. Und dann lasst vorne weg auch noch Priester mit Widderhörnern auf. Dazu muss man wissen, dieses Widderhorn ist in der Bibel auch eine Symbolik für die Kraft Gottes, die nachher in der Kraft der Auferstehung von Jesus Christus im Neuen Testament liegt. Was sagt Gott damit? Er sagt, nehmt diese Kraft Gottes vor euren Augen mit Nehmt die Bundeslade als Erinnerung an Gottes Gegenwart mit und lauft los. Richtet euren Blick darauf aus, wenn ihr diesen Gebetsspaziergang um die Stadt herum macht. Was ändert das? Vielleicht habe ich oft Vorstellungen von dem, was Gott tun soll. Und vielleicht stimmen ja auch noch deine Freunde, deine Familie damit überein. Bitte mach mich doch gesund, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe. Bewahre mich. Herr, lass dieses oder jenes gelingen. Und dann beten wir immer, Herr, tu doch bitte. Und wir beten es immer wieder. Herr, tu doch bitte. Herr, tu doch bitte das. Und dann ist es vielleicht sogar unsere tiefste Überzeugung, dass mein Gebet alleine nicht reicht. Und dann schreibe ich eine WhatsApp rum an Menschen, die mich kennen und sage, Mensch, bete für mich mit. Es muss doch Gottes Wille sein, dass genau das geschieht. Und wir fangen an zu beten und teilen viele Gebetsanliegen. Aber was will Gott uns mit diesen Symbolen, mit dieser Geschichte zeigen und dem Volk Israel damals zeigen? Wir sollen, anstatt einfach nur so Fürbitte zu halten, sollen wir uns der Gegenwart Gottes und der Kraft Gottes bewusst werden. Und unseren Blick weg von unserem Problem auf Gott richten, auf seine Kraft. Wir sollen gemeinsam uns auf den ausrichten, von dem wir alles erbitten. Weg von uns, von unseren Sorgen, von unseren Möglichkeiten. Als das Volk Israel hier rumgelaufen ist, da haben sicherlich der eine oder andere gesagt, Mensch, diese Mauer, die ist zu groß, die ist zu hoch. Das werden wir niemals schaffen. Und Gott gebrauchte die 6 Tage, damit das Volk Israel sich der Gegenwart Gottes bewusst werden konnte. Es gibt ein Schlüsselvers in der Bibel, Matthäus 18, Vers 20. Dort steht, denn wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Nicht in Ole Göttlers Namen, der folgende Wünsche und Träume hat, und seine Ziele durchdrücken sollen. Nein, das ist was anderes. Die Gebetsgemeinschaft im Namen Jesus bedeutet, weg von meinen, von unseren Zielen, Wünschen und Träumen hin zu Gott und zu dem, der den Überblick hat. Der hat einen ganz anderen Überblick. Und er hat einen Plan für dein und für mein Leben. In dem Vers davor steht, aber auch das sage ich euch, wenn 2 von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird es ihnen geben. Dieses Übereinstimmen, dieses Einigsein, das bedeutet, wenn wir diese Probleme umkreisen mit unseren Gebeten, dann sollen wir uns der Gegenwart Gottes bewusst sein. Und der Kraft Jesu und seiner Auferstehung. Und fragt, Gott, was möchtest du eigentlich? Ich dachte, dein Weg ist, dass ich gesund werde. Oder, dass dies und jenes geschieht. Aber, was willst du eigentlich? Weg von mir, hin zu dem, was Gott plant. Gott, was ist mein Jericho? Wo willst du und wie willst du den Sieg erringen? Die Israeliten sind um Jericho herumgelaufen in der Gegenwart Gottes. Da können sie diese Frage stellen, Herr, was willst du uns eigentlich sagen? Was möchtest du von uns? Wie nehmen wir diese Mauern ein, die unüberwindbar scheinen? Ich habe während der Vorbereitung in mein Gebetstagebuch geguckt. Ich habe ein Gebetstagebuch, wo ich schon lange für Dinge bete. Ich habe extra eine Seite, wo die große Gebetsanliegen da stehen. Ja. Also ich habe einmal ein Tagebuch, wo ich ganz normal jeden Tag Sachen reinschreibe. Und dann habe ich eine Seite, die ist schon in meinem vorherigen Tagebuch, weil es schon wieder voll ist. Aber dort ist eine Seite, wo ich die wirklich großen Dinge stehen habe. Und es gibt Dinge, für die ich schon sehr, sehr lange bete. Ich bete zum Beispiel schon ganz lange dafür, dass Gott mich von einer Hautkrankheit befreit. Und ich frage Gott immer wieder, Herr, warum befreist du mich nicht davon? Aber die Frage, die ich mir gestellt habe in der Vorbereitung, ist, bin ich überhaupt bereit, auf Gott zu hören? Und danach zu fragen, Herr, was willst du? Vielleicht bin ich ja blind für Gottes Lösung und Gottes Wirkung oder für seinen Plan. Manchmal fokussieren wir uns so sehr darauf, Gott, du musst unbedingt das tun, dass wir manchmal ganz andere Dinge, die Gott an uns tut und mit uns tut, vergessen oder gar nicht mitbekommen. Dass wir über Dinge stolpern, die gar nicht aufmerksam werden, dass Gott uns dort heilt, dass Gott uns dort weiterhilft. Ich konnte im letzten Jahr das erleben, dass Gott mich von meiner Heuschnupfenallergie geheilt hat. Ich habe erlebt in den letzten Jahren, dass Gott ganz viel an meiner Seele getan hat. Und teilweise ohne, dass ich das gemerkt habe. Weil ich so fokussiert war auf dieses eine Gebetsanliegen. Unsere Gebete, unsere Probleme können und sollen uns ins Gebet treiben. Und dabei geht es darum, sie zu umkreisen in der Gegenwart Gottes. Einig zu sein, vielleicht sogar mit deiner Life Group oder mit deiner Familie. Aber sie immer wieder zu umkreisen und zu fragen, Gott, was möchtest du? Dieses Jericho und der Einsturz der Mauern von Jericho war die Erfüllung eines Traums, den die Israeliten hatten. Sie hatten den Traum von einem eigenen Land und Jericho war das Tor dazu. Wie haben sich wohl die Israeliten gefühlt, als sie da in voller Kampfmontur bereit zu kämpfen standen und dann sollten sie 6 Tage lang nichts anderes machen als eine halbe Stunde herumlaufen. Äußerlich passierte nichts, aber vielleicht passierte innerlich durch diese Aufmerksamkeit auf die Gegenwart Gottes, das Blicken auf die Gegenwart Gottes etwas in ihrem Herzen. Gott lädt dich heute ein, neu die von ihm versprochene Verheißung in Anspruch zu nehmen. Und Gott gibt uns Träume und Wünsche und Visionen. Und ich wünsche dir, dass du neu erlebst, für mich genauso, dass wir erleben, dass wir gottinspirierte Träume verfolgen, dass wir Kreise des Gebets ziehen um unser Umfeld, vielleicht um unsere Familie, um unseren Arbeitsplatz, um die Probleme und Sorgen, die wir haben, um die Ziele, die wir uns gesteckt haben und fragen, Gott, was willst du? Wozu hast du mich vorherbestimmt? Was möchtest du in meinem Leben? Wenn wir anfangen, diese Kreise des Gebets zu ziehen und regelmäßig immer wieder uns auf den Weg machen und loslaufen, dann wird Gott uns einen Weg zeigen und vielleicht uns den Weg zeigen zu dem eigentlichen Wunder, das er mit uns tun will. Manchmal ist der Weg zu einer Gebetserhörung und zu einem Wunder das eigentliche Wunderbare. Nach diesen 6 Tagen sind die Israeliten am 7. Tag noch 7-mal in die Stadt gezogen. Wir lesen es im 4. Vers. Am 7. Tag sollt ihr nun 7-mal in die Stadt ziehen und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signalton des Widerhorns ertönt, so stimmt ein lautes Kriegsgeschrei an. Dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Insgesamt, wer mitgezählt hat, sind sie nun 13 Mal um die Stadt rumgelaufen. Sie kannten es in- und auswendig. Sie wussten ganz genau, sie kannten jeden Stock, jeden Stein. Sie umrundeten ihren Traum und schließlich ging dieser in Erfüllung. Das Wunder erfüllte sich. Und wenn wir das Wunder zu ihrem Anfang zurückverfolgen, finden wir in der Regel so einen Gebetskreis. Etwas, was umkreist wurde im Gebet. Mit dem Blick auf Gott. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, hätte ich durchgehalten und wäre ich 6-mal und dann noch 7-mal um die Stadt rumgelaufen? Wäre es nicht viel einfacher gewesen, aufzugeben? Wie oft möchte ich aufgeben? Der Traum der Israeliten war 15 Meter hoch und 1,80 Meter breit. Wie hoch ist dein Traum? Wie groß ist das Wunder, was die Erfüllung deines Traums möglich machen könnte? Was ist dein Jericho? Dein Kinderwunsch, dein Partnerwunsch, deine finanzielle Versorgung, egal was. Und weil die Mauer so hoch ist, sind wir doch versucht, schneller aufzugeben, oder? Also, eine Runde hätte ich mitgemacht. Und vielleicht sagt der ein oder andere von uns hier, also, ich bin eigentlich stark im Glauben. Der wäre vielleicht noch 2-mal mitgelaufen. Wenn du sehr gut bist, dann vielleicht 3-mal. Aber 6-mal alles Menschenmögliche ausgeschöpft haben und dann nicht aufzugeben und zu sagen, ja, am nächsten Tag gehen wir wieder, weil Gott es uns aufgetragen hat. Bei uns sind es manchmal nicht 6 Tage, sondern Wochen, Monate, Jahre, wo wir für Dinge beten, wo wir die Erfüllung ersehen und erhoffen, mit Gott im Gespräch sind und die Gefahr steht, dass wir aufgeben und sagen, Gott, du wirst es sowieso nicht erfüllen. Die Gefahr aufzugeben ist groß. Mich hat eine Geschichte inspiriert, die ich mit euch noch teilen will. Und zwar lautet es, handelt die Geschichte von Wilma Rudolf. Wilma Rudolf ist als Kind an Polio erkrankt. Das ist Kinderlähmung. Und sie hat eine gläubige Mutter und diese gläubige Mutter betete in der Kindheit, dass ihre Tochter einmal so schnell wie der Wind laufen soll. Dieses Mädchen lebte lange mit Krücken. Hier ist ein Bild, 9 Jahre alt. Sie ging auf Krücken. Und schon das war damals für die Ärzte ein Wunder. Und alle haben gesagt, wow, du, liebe Mutter, du hast für diese deine Tochter gebetet. Sie kann doch schon laufen. Freu dich. Und die Mutter sagte, nein, ich habe gebetet, dass sie laufen soll, schnell wie der Wind. Mit 12 Jahren konnte sie ohne Krücken laufen. Und spätestens jetzt sagten die Leute, Mensch, sei doch zufrieden. Aber die Mutter sagte, nein, Gott, ich habe doch gebetet, sie soll rennen. Nach 16 Jahren, eine irrsinnig lange Zeit, in der die Mutter gebetet hat, fand diese statt. Die Frau Wilma Rudolf lief das erste Mal für die USA bei den Olympischen Spielen. Eine lange, lange Zeit war vergangen, eine verdammt lange Zeit. Und im Nachhinein, wenn ihr jetzt gleich die Story, das Ende der Story hört, kann man sagen, Halleluja, toll, Gott ist groß. Aber stellt euch das vor, wie sich die Mutter gefühlt hat in all den Jahren. Aber sie ist dran geblieben. Sie ist 16 Jahre alt, hat sich diesen Kreis gezogen und hat gesagt, ich gehe da nicht raus. Ich gehe nicht raus aus diesem Kreis. Ich gehe nicht raus aus meinem Gebet für meine Familie, für meinen Beruf, für meine Gesundheit, für das, was Gott mir aufs Herz legt, für meine Berufung. Ich bleibe dran. 4 Jahre später, als diese Frau 20 Jahre alt war, passierte Folgendes. Wilma Rudolf gewann 2x Gold für die Vereinigten Staaten von Amerika bei den Olympischen Spielen in Rom. 20 Jahre Gott suchen, 20 Jahre nicht aufgeben. Ich möchte dich heute einladen, neu diesen Entschluss zu fassen, nicht aufzugeben und in den Kreis zu treten. Gott hat uns kein Leben versprochen, ohne Fragen, ohne Sorgen, ohne Probleme und ohne Not. Und vielleicht kann jeder von uns seine Geschichte erzählen von Dingen, die uns auf der Seele liegen, die uns auf dem Herzen brennen, die wir ja einfach Gott wieder vielleicht neu bringen können. Was ist dein Punkt, wo du vielleicht neu einen Kreis ziehen musst, vielleicht zum ersten Mal oder erneut? Dich wieder in den Kreis hineinstellen, wo du sagst, das braucht ein Wunder, das braucht neue Hoffnung. Das kannst du ganz praktisch machen, indem du einfach dir eine alltägliche Tätigkeit suchst, wo du sagst, okay, ich koche mir jeden Morgen einen Kaffee. Und dass du in dem Moment sagst, Gott, du weißt, was ich mir wünsche. Was willst du mir zeigen mit diesem Wunsch? Du siehst meinen Wunsch, du siehst meine Hoffnung, aber zeig mir, was du mir heute sagen und zeigen willst. Und ich will dir jetzt die nächsten Momente die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken. Wo bin ich enttäuscht von Gott? Wo habe ich vielleicht aufgegeben, zu hoffen und zu beten? Wo habe ich aufgegeben, zu glauben? Und wo kann Gott mich heute daran erinnern, dass er Wunder tun kann? Wir werden uns in den nächsten Wochen mit verschiedenen Aspekten des Gebets beschäftigen. Heute ist mir mein Wunsch, dass wir neu oder vielleicht zum ersten Mal verstehen, wer Gott ist und zu was er fähig ist. Mit wem rede ich dort eigentlich? Was sind Gottes Möglichkeiten? Die Zahl 7, dass sie 7-mal um diese Stadtmauer herumgelaufen worden sind, symbolisiert Gottes Möglichkeiten. Die Zahl 7 ist eine göttliche Zahl. Und sie sagt, jetzt wirkt Gott. Das sind Gottes Möglichkeiten. Und sie übersteigen alles, was wir uns vorstellen können und was wir erbitten können. Was ist dein Punkt, wo du wieder in den Kreis treten musst und dich stellen kannst, wo dein Wunder und neue Hoffnung bekommst?